Als Hörer dieses Podcasts beschäftigt ihr euch wahrscheinlich lieber mit Golf als mit Finanzen. Heute möchte ich euch das Private Banking von BNP Paribas vorstellen. Ihr könnt aus drei individuellen Servicemodellen wählen, je nachdem, was am besten zu euch passt. Selber managen, co-managen oder managen lassen. Beim Private Banking von BNP Paribas habt ihr die Wahl. Ab einer Anlagesumme von 250.000 Euro ist das Private Banking Team euer Partner. Unsere Analystinnen und Analysten beobachten weltweit die Kapitalmärkte und identifizieren Chancen und Risiken. Rund um die Uhr habt ihr dabei eure Performance im Blick. Über Internet oder App ist der direkte Zugriff auf unsere gesamten Einschätzungen, Marktausblicke, Investmenttrends und vieles mehr gewährleistet. Infos unter neue-generation-privatbank.de. neue-generation-privatbank.de.
Also ganz ehrlich, ich hätte bei jedem Schlag die Hosen voll.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja Leute, auf geht's in eine neue Runde Golf-Podcast. Wir freuen uns sehr, dass ihr immer zahlreicher einschaltet. Wir sehen das an unseren aktuellen Zahlen. Also bitte weiter abonnieren, bitte weiter liken. Grün und saftig ist überall vertreten, von Apple Podcast bis Spotify. Und natürlich auch auf unserer Seite golfenstyle.de. Da kommen wir her. Grün und saftig ist unser Podcast und Golf & Style ist unser Magazin, das regelmäßig in eurem Golfclub ausliegt. Wir sind als Golf & Style Mac bei Instagram und natürlich auch bei TikTok vertreten und eben auch als Podcast. Natürlich reden wir heute über die sensationellen Players. Dann kommen wir dann auch auf das Thema Hosen voll. Wir sprechen aber auch über, ich weiß gar nicht, wie nennt man da diesen Oberbegriff, also über verschiedene Möglichkeiten der Kopfbedeckung beim Golf. Wir streifen das Thema Gruppenreisen und das ist ganz besonders schön. Wir haben Nachwuchs bekommen. Wir möchten euch ein neues Teammitglied heute vorstellen. Mein Name ist Hinak Baumgarten. Auch diese Woche mit dabei, selbstverständlich, Julius Allzeit.
Servus aus Stuttgart, wie man so hier schön sagt. Mir wurde das Moin schon abgewöhnt. Das ist ganz dramatisch. Ich bin jetzt ja für 6 Monate hier in Stuttgart. Ja, und ich komme rein und sage Moin und alle gucken mich doof an. Deswegen, aber so richtig Servus sagt man hier scheinbar auch nicht. Also ich muss noch lernen, wie man sich hier vernünftig begrüßt.
Ich würde das Moin beibehalten, weil dann hast du sowas Uniques, sowas Einzigartiges. Ja. Die Stuttgarter sind irritiert, aber sie werden es lieben lernen.
Du weißt aber, ich werde hier schon wegen des HSV-Bezug genug aufgezogen, deswegen muss ich gucken, dass ich mich halbwegs anpasse.
Ja, nächstes Jahr wird der HSV auch wieder Stuttgart besiegen. Also hoffentlich, hoffentlich.
Du Träumer.
Wir grüßen auch natürlich Sven Hanf, der dieses Mal nicht dabei ist und freuen uns aber über eine neue Stimme, über einen neuen Schreibstil auch für unser Heft. Ich möchte fast sagen, Esprit kommt zu uns nach Hause. Anna-Maria Diederichs ist mit im Team. Hallo Anna.
Hi, ich freue mich dabei zu sein heute.
Liebe Anna, Anna Diederichs, bei Instagram kann man dich natürlich verfolgen. Du bist überall Social Media unterwegs. Ich bin schon lange dein Fan, schon bevor du zu uns gestoßen bist. Anna, vielleicht nochmal einfach ein paar Eckdaten zu dir. Du bist in Düsseldorf aufgewachsen, hast Journalismus, Medienwissenschaften studiert, den Master gemacht, hast immer schon mega Golf gespielt, auch inspiriert von deinem älteren Bruder Johannes. Auswahlspieler in NRW, du hast in Amerika für Rutgers University gespielt, bis jetzt zurück in Deutschland, du spielst auf der LET Access Series und für Berlin Stolper Heide. So, also das ist natürlich nochmal ein hartes Brett, was du da so golferisch so alles bewegst. Frage ist jetzt natürlich, warum, na, eigentlich ist es gar keine Frage, oder weil Journalismus, Golf und Style, Podcast, grün und saftig, du verbindest da zwei Leidenschaften. Gehe ich da richtig von aus?
Ja, absolut. Nee, also neben meinem golferischen Talent hatte ich auch tatsächlich echt immer so Interesse an allem Künstlerischen. Und dementsprechend war Journalismus halt echt top für mich. Richtig, genau, deswegen verbinde ich das jetzt und ja, ich freue mich auf jeden Fall bei Golf & Style auch immer dabei zu sein und jetzt bei Allzeit Media zu starten.
Allzeit Media ist unsere Mutter-Company, möchte man sagen, die vom Namen her, aber man ahnt es natürlich beim Namen Julius Allzeit, ahnt man schon, dass es da gewisse Verbindungen, gewisse familiäre Verbindungen auch geben wird. Julius, wie hast du Anna begrüßt im Team? Gab es Sekt und Champagner?
Ja, leider nicht, weil ihr erster Tag war, als ich auch schon in Stuttgart war. Das war natürlich sehr bedauerlich. Aber wir haben uns schon kennengelernt, auch persönlich, vor 2-3 Wochen in Hamburg, als sie noch zu Hause war, als sie vorbeigekommen ist, mit ihrem Freund, als große Überraschung quasi, kann man vielleicht an der Stelle auch sagen, dein Freund ist kein Unbekannter, nee. Max Schmidt, wir kennen ihn von der DP World Tour, von der Challenge Tour, deswegen, ja, wir kennen uns, aber leider haben die Champagnerkorken noch nicht geknallt, aber dann spätestens hoffentlich irgendwie im Sommer.
Aber es gab auf jeden Fall Kuchen bei meinem ersten Tag, das muss ich sagen. Ja, guck mal. Das ist sehr lecker.
Muss eigentlich ein Freund von dir, wo wir gerade so privat sind, muss ein Freund von dir irgendwas mit Golf machen? Hätte der sonst gar keine Chance?
Also es ist auf jeden Fall schon von Vorteil, wenn mein Freund Golf spielt. Also da das bei uns auch immer Thema ist und wir uns auch versuchen, da gegenseitig wirklich immer zu verbessern und wir spielen immer Matches miteinander. Also ist es auf jeden Fall schon von Vorteil, wenn mein Freund auch Golf spielt. Und ja, genau, dementsprechend jetzt Max Schmidt als mein Freund ist natürlich super. Wir sind jetzt auch schon seit einem Jahr zusammen und glücklich, genau.
Was könnt ihr denn voneinander lernen? Also nicht nur du von ihm, vielleicht was so Schlagwucht angeht, Schlaglängen angeht, sondern er auch vielleicht von dir, was Rhythmus und Gelassenheit angeht.
Rhythmus und Gelassenheit ist tatsächlich eher so seine Stärke, wenn ich ehrlich bin. Ich bin eher so die Temperamentvolle, auch beim Golfen. Deswegen, dementsprechend kann ich da wirklich was von ihm lernen. Von mir kann er tatsächlich generell einfach lernen, wenn ich bei ihm zugucke, dann sehe ich ja auch immer Sachen, die er vielleicht nicht unbedingt dann wahrnimmt und dementsprechend kann ich ihm dann da halt eben hingehend auch Tipps geben, also zum Beispiel auch was mentale Sachen angeht oder keine Ahnung, wenn seine Technik dann irgendwie ein bisschen anders aussah und ja genau, wir gucken uns auch immer gegenseitig Technikvideos voneinander an und ja, besprechen die halt auch wirklich immer.
Ist das auch vielleicht so ein bisschen Realität, die du da siehst, wie hart so ein Leben auf der Tour als Spielerin, als Spieler sein kann?
Das ist tatsächlich so. Also man ist ja wirklich die ganze Zeit unterwegs. Also man reist ja von Turnier zu Turnier und ist da nicht wirklich zu Hause. Und es ist halt nicht nur körperlich anstrengend, sondern halt auch einfach mental, weil man halt nicht einfach mal zur Ruhe kommen kann. Also dementsprechend kann ich ihm da auch irgendwie ein bisschen helfen, wenn ich dann auch mal dabei bin oder wenn er dann mal dabei ist und bei mir Caddy macht, also dann ist ja ein Stück von der Heimat auch irgendwie dabei. Das ist dann halt auch irgendwie das Schöne.
Welche Ambitionen hast du auf der LET Access Series momentan? In welche Richtung möchtest du gehen? Amerika-Luft hast du natürlich schon mit der Uni geschnuppert. Wohin geht's?
Also ich habe ja tatsächlich gerade erst angefangen und ich versuche da wirklich bei jedem Turnier irgendwie mein Bestes zu geben und dementsprechend viele Punkte zu sammeln, so dass ich halt dann auch bei der LET-Tour dann letztendlich irgendwann mitspielen kann. Und da ist natürlich auch das Qualification-Turnier ist dann natürlich am Ende des Jahres auch extrem wichtig. Darauf arbeite ich halt eben gerade hin und mal gucken, wie das dann auch tatsächlich läuft. Also ich mache mir da wirklich gar keinen Stress, versuche wirklich jedes Turnier irgendwie das Beste rauszuholen und dann mal schauen, wo mein Weg auch irgendwie hinführt.
Ja, drücken wir dir natürlich die Daumen, vor allen Dingen, weil wir mit dir natürlich dann auch direkt dran sind. Ne? Also das ist ja, wir haben jetzt eine Proette, die spielt. Wir haben unseren Benedikt Staben, der uns Tipps gibt, Trainingstipps gibt und früher auch Challenge Tour gespielt hat. Möglicherweise können wir mit Max Schmidt natürlich auch, mit deinem Freund, das eine oder andere auf die Beine stellen. Wir grüßen ihn natürlich auch, er hat auch einen eigenen Podcast, fühlen wir uns sehr verbunden, werden wir demnächst vielleicht auch mal das eine oder andere über Kreuz vereinbaren können. Also toll, Anna, dass du bei uns im Team bist und ja, herzlich willkommen. Also ich meine, es ist cool. Hast du neben Golf noch andere Hobbys, um dich privat nochmal so kennenzulernen?
ja, also wirklich alles Künstlerische. Ich male gern, ich zeichne gern, genau. Ich mache DIY-Projekte zu Hause, richte gerne die Wohnung ein, also so typisch künstlerische Sachen tatsächlich. Genau, aber dann bleibt leider auch neben dem Golfen und Journalismus auch nicht mehr so viel Zeit. Deswegen, ja.
Sehr interessant beim Thema Kunst. Mein Trainer vom Burgdorfer Golfclub, Bill Knowles, ist auch ein exzellenter Maler, der ganz viele Schwünge schon gemalt hat, von Seve Ballesteros, von Arnold Palmer, von allen möglichen Spielern, von Tiger Woods. Also das sind richtig tolle Gemälde geworden, also auch so Astronauten auf dem Mond. Muss ich dir mal was zeigen? Das nur mal so als kleine Geschichte am Rande, was eben, ja, was Menschen, die so Golf denken, auch künstlerisch so drauf haben. Sehr spannend. Ja, Julius, ne? Da haben wir doch einen Fang gemacht.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde ja sowieso, ist immer eine sehr mutige Entscheidung, quasi ins Profigolftum zu gehen, weil es natürlich auch ein sehr harter Weg ist, einfach. Ich meine, gerade bei Frauen ist es natürlich noch ein bisschen schwieriger, rein aus finanzieller Sicht. Ne? Wenn man da mal drauf blickt, musst du natürlich schon irgendwann den Sprung relativ schnell auf eine der größeren Touren schaffen, weil wir haben letzte Woche darüber gesprochen, so ein Profileben ist mit extremen Kosten verbunden und das muss man natürlich irgendwie dann auch wieder reinholen, wenn man sich selbst finanzieren will. Und deswegen wäre meine Frage auch nochmal, du hast dich damals entschieden, aufs College zu gehen, wie viele, viele andere mittlerweile, also gefühlt jeder Europäer, der irgendwie versuchen möchte, ins Profi-Dasein zu gehen, nimmt den Schritt übers US-College. Und ich weiß, du hast mir schon mal erzählt oder du hast schon mal angedeutet, quasi angeteasert, dass aber in so einem College-Leben halt auch nicht wirklich alles immer nur perfekt ist. Und da wollte ich eigentlich nochmal nachhaken und fragen, was hast du damit genau gemeint und was ist vielleicht so ein bisschen die Kehrseite oder die Schattenseite von einem College-Leben als Golferin oder als Golfer?
Ja, erstmal wollte ich nur nochmal kurz das Positive vom College-Golf auch mal anschneiden, weil es halt auch wirklich nicht alles nur negativ ist, auf keinen Fall. Also es ist natürlich eine mega coole Opportunity, die man da bekommt, da halt eben auch Uni und Golf eben zu verbinden. Das ist in Deutschland halt eben nicht so wirklich der Fall, weil es halt auch nicht so angesehen ist. Man ist hier drüben halt einfach eher selbstständiger und man spielt halt eben nicht für ein Uni-Team. Dementsprechend ist es drüben halt bei den Professoren auch dann irgendwie cool, wenn man mal ein paar Tage verpasst. Die fragen einen dann auch immer direkt so, ey, wie war das Turnier? Und feuern einen da auch wirklich an. Und dementsprechend wird man halt auch von der Uni drüben wirklich unterstützt, also auch was das Akademische angeht. Also man hat halt einen akademischen Berater beispielsweise, mit dem man dann auch jede Woche irgendwie korrespondiert und auch Fächer auswählt für jedes Semester. Und man bekommt halt auch beispielsweise Nachhilfelehrer gestellt. Und das ist halt echt wirklich cool. Das wird in Deutschland leider nicht so gemacht. Und ja, aber das ist leider halt auch nicht alles immer so Gold. Zum Thema Gesundheit beispielsweise. Da muss man halt wirklich schauen, vor allen Dingen die Kids, dafür ist es ja gerade wichtig, für die Kids, die sich halt auch gerade irgendwie eine Uni aussuchen wollen. Da finde ich das halt wirklich wichtig, auch mal so ein bisschen die Schattenseiten eben anzusprechen. Weil beim Thema Gesundheit ist es halt wirklich so, dass es bei vielen Unis halt eben nicht so oder vielen Unis eben nicht so am Herzen liegt, weil, also es wird zwar immer gesagt, dass das Thema unterstützt wird, aber das ist halt in den meisten Fällen dann auch eher nur so oberflächlich. Also man muss halt erstmal wissen, jede Uni hat ein Physio oder ein Teamphysio und einen Teamarzt und dementsprechend können die halt auch nicht unbedingt neutrale Diagnosen stellen. Das ist halt echt wirklich schwierig. Und bei mir war das halt beispielsweise der Fall so, dass ich öfter zum Teamarzt gegangen bin, weil ich dann schon mehrere Wochen richtig Husten hatte. Mir ging es wirklich dreckig. Und dann sagt der Arzt beispielsweise, okay, Anna, du hast nichts, alles gut. Es ist ja auch gut, wenn man mal ein bisschen ausschwitzt und dann ich soll weiter zum Training gehen, weiter zum Fitness gehen und dann hat sich halt letztendlich rausgestellt, dass ich eine Lungenentzündung hatte und das ist halt wirklich schwierig, weil halt oftmals einfach die Symptome eher behandelt werden als die Ursachen. Das hat zum einen vielleicht auch was mit dem System in den USA zu tun, aber das ist auch nochmal eine komplett andere Sache. um halt eben auch die Sportler schnellstmöglich wieder zum Spielen zu bekommen. Das ist halt wirklich schwierig. Vor allen Dingen auf lange Sicht gesehen ist es doof. Und wir sind ja auch Sportler und bei uns ist es ja so extrem wichtig, dass unser Körper gesund ist, weil nur dann können wir auch wirklich gute Leistung auch abbringen oder abliefern. Und ja, also das ist wirklich ein Riesenthema, wo man sich halt auch wirklich mit befassen muss, bevor man auch eine Uni auswählt. Also.
Das heißt, du bist in erster Linie Sportler dort oder Sportlerin, genau. Und weniger Mensch in Anführungszeichen, ja. Sondern die wollen halt, dass du funktionierst. Ne? Ich weiß damals, ich war ja auch ein Semester auf dem College und sie haben immer gesagt, ich habe Fußball dort gespielt, ne? Sie haben immer gesagt, das Akademische ist immer, steht an erster Stelle und danach kommt direkt Sport. Und es ist alles scheißegal, aber dann kommt Sport. Das bedeutet, der Fokus lag extrem darauf, jeden Tag Training und so weiter. Das bedeutet, die wollen, dass du funktionierst und drängen dich dann da auch teilweise rein. Ja. Das ist das, was du sagen willst.
Richtig, ja. Genau. Also ja. Man wird halt oftmals auch eher so als Maschine gesehen, die ja funktionieren muss. Ist natürlich nicht in jedem Uni so. Es gibt auch wirklich super Unis mit super Ärzten. Also das muss man auch dazu sagen. Man muss sich halt wirklich einfach nur eine richtige Uni dementsprechend auch aussuchen und auch die richtigen Fragen im Interview dann vorher mit dem Coach eben stellen, dafür, dass man das halt auch irgendwie rausfindet.
Also Anna, bei uns musst du natürlich auch wie eine Maschine funktionieren. Wir erwarten jeden Tag von 6 bis 22 Uhr Einsatz, das ist ja völlig klar. Nein, herzlich willkommen in unserem menschlichen Team. Wir wollen Spaß haben. Und weißt du, unser Motto ist einfach, wir wollen, dass wir mehr werden, dass mehr Menschen von diesem großartigen Sport, von diesem großartigen Hobby, von dieser großartigen Lebensanstellung Golf wissen, dass mehr Leute das kennenlernen, dass wir einfach mehr werden und so einfach ja, Golf hinaus in die Welt tragen. Ja? Herzlich willkommen bei uns im Team.
Danke.
Grün und saftig, euer Golf-Podcast.
Und jetzt wollen wir natürlich mal über den wahrscheinlich folgenreichsten Putt des Jahres. Das kann man jetzt im Grunde schon sagen, weil der war wirklich so dramatisch. Über den wollen wir sprechen. Ihr ahnt es, wir sprechen natürlich über die Players. TPC Sawgrass. Julius, Anna hat jetzt so viel gesprochen. Lassen wir sie einmal zu Atem kommen. Mit welcher Begeisterung hast du die Players verfolgt?
Sehr intensiv tatsächlich, ja, weil die Players sind eins meiner Lieblingsturniere, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sehe die Players, für mich persönlich sind sie über den PGA Championship zum Beispiel. Also ich finde, natürlich sind die Majors wie ein Masters interessant und auch die Open, aber für mich kommt an Stelle 3 dann fast schon noch vor den US Open die Players, weil ich finde, das ist ein sehr, sehr besonderes Turnier mit extrem spannenden Schlusslöchern, wo eigentlich sehr, sehr viel passieren kann. Ich erinnere, noch vor 3-4 Jahren war das, glaube ich, als Paul Casey noch im Rennen war und dann an der 16 einen perfekten Abschlag aufs Fairway haut und dann liegt er in einem Divot und er kann dieses Turnier quasi nicht mehr gewinnen. Immer noch die beschissenste Regel im Golf, dass du den ja nicht rauslegen darfst. Aber das ist was anderes. Ich habe die Players extrem gespannt verfolgt. Es war spannend, wirklich bis zum Schluss. Und ja, ich weiß, der Putt, den du ansprichst, also sowas habe ich auch selten gesehen in so einer Situation. Also du siehst natürlich öfters Putts, die auslippen. Aber ein Putt, wo der Ball zu 50% im Loch ist, im alles entscheidenden Putt, wo es darum geht, noch einen Playoff zu forcieren, ist für Wyndham Clark extrem bitter, weil man muss natürlich bedenken, er ist die Woche vorher auch schon Zweiter geworden, im Bay Hill, Arnold Palmer Invitational und ja, ganz, ganz bitter, aber war spannend zuzugucken.
Es war vor allen Dingen schön zu sehen, dass er sich eigentlich, als der Ball auf dem Weg zum Loch war, er hat sich schon gefreut. Er hat sich schon vorbereitet auf den Jubel, dass er das Playoff gegen Scottie Scheffler noch erreichen kann. Und dann lippt das Ding aus. Ich glaube, er war 49% nur im Loch, weil sonst wäre er nicht mehr rausgekommen. Ich meine, physikalisch erklärbar irgendwie sowas. Jedenfalls, er war ja so knapp. Ich habe mir das 20 Mal in der Zeitlupe angesehen. Sensationell, ja. Sensationell. Anna, erzähl, mit welcher Begeisterung warst du dabei?
Ich habe es mir tatsächlich gar nicht angeguckt, weil es natürlich auch die Zeitverschiebung nicht so wirklich zugelassen hat bei mir. Aber ich habe mich danach echt wirklich gut informiert und auch natürlich die ganzen Videos bei PGA und so angeguckt. Und oh, der Putt war wirklich richtig mies. Also das muss ich echt sagen, das tat mir dann auch wirklich leid. Also er hat ja wirklich schon die Faust geballt und dann gedacht, dass der Putt drin ist und er dann im Playoff ist. Aber ja. Leider, Leider ist es ja nicht so passiert.
Ja, man muss aber auch mal sagen, auf der anderen Seite, Scottie Scheffler, für mich wirklich unmenschlich, wie der am letzten Tag gespielt hat. 4,5 Millionen Dollar hat er dafür auch bekommen, für seine insgesamt minus 20 dann. Ja. Also 20 unter Paar. Für mich der Spieler, den es dieses Jahr zu schlagen gilt, überhaupt. Also seitdem der diesen neuen Putter hat, ist er auch wieder auf dem Grün, sensationell, hat Selbstbewusstsein, das merkt man ihm einfach an, hat mir große Freude bereitet. Und wer mir auch große Freude bereitet hat, natürlich besonders an den ersten beiden Tagen, unser Matti Schmidt, Menschenskinders. Ja. Also das war schon klasse, Anna, oder?
Ja, es war mega. Also es freut mich auch wirklich für ihn, also vor allen Dingen bei dem 5. Major, wie man das halt eben so sagt. Da so eine Leistung abzuliefern, ist wirklich top. Also, ja.
Ja, was glaubst du, Julius, warum hat er denn die letzten beiden Tage, also ersten beiden Tage spielt er jeweils minus 4, war auf minus 8, Top 10, also so noch mehr als Top 10, also noch der dran. Und dann spielt er zweimal Paar hinterher. Das ist ja jetzt nicht schlecht auf dem Platz. Aber ich weiß nicht, ich habe keinen Grund gesehen, woran es gelegen hat.
Ja, also sein Ballstriking an sich war richtig gut, die ganze Woche über, ne? Aber er hat auch selbst hinterher gesagt, er hat am Wochenende waren nicht alle Drives perfekt, ne? Er hat nicht immer das Fairway getroffen. Wenn du dann auf diesen Tannennadeln liegst, dann wird es schwer, gerade zum Beispiel die 14, ein extrem brutales Loch, wo du dann relativ schnell bestraft wirst. Und sein Putten war auch, ja, sein Putting war nicht mehr ganz da, wo es an den ersten beiden Tagen war, viele knappe Putts liegen lassen, und er hat, wie gesagt, die ganze Woche gut gespielt. Und du musst mal bedenken, wo er herkommt. Ne? Am Anfang der Saison hat Matti jeden Cut verpasst. Ne? Ich habe echt gedacht, ach du Scheiße, der muss wieder am Ende der Saison richtig kämpfen. Deswegen war es natürlich wichtig, bei so einem Turnier, wo es auch mehr Punkte gibt, FedEx Cup Punkte, dann irgendwie am Ende einen geteilten 26. zu machen. Mega stark. Man muss natürlich dazu sagen, er kennt den Platz extrem gut, weil er wohnt da in Ponte Vedra, oder er hat da seine Trainingsbasis. Er trainiert im TPC Sawgrass auf dem Platz, hat er uns letztes Jahr auch im Podcast erzählt. Also er kennt den Platz wie seine Westentasche, und das war dann wahrscheinlich ein Vorteil. Aber ich muss nochmal ganz kurz zurückkommen zu Scottie Scheffler. Ne, den du angesprochen hast. Ich gehe sogar noch ein Stück weiter und sage, er ist nicht der Spieler, den du dieses Jahr schlagen musst, sondern er könnte der Spieler sein, den du in den nächsten 5 bis 10 Jahren schlagen musst. Also ich finde, man muss bei Scotty wirklich darüber nachdenken oder sich fragen, ist er der Spieler der Generation jetzt? Also wird er irgendwie, er hat jetzt erst in Anführungszeichen 8 PGA-Tour-Siege, Justin Thomas zum Beispiel 15, aber er ist auch erst 3 Jahre auf der Tour. Ne? Also seit er auf der Tour ist, 118 Karrierestarts, er hat 49 Mal einen Top 10 gemacht. Er hat 8 Siege, 7 zweite Plätze, 10 dritte Plätze. Der Typ ist sowas von on fire und ist fast in jeder Statistik vorne. Das, was Rory gesagt hat letzte Woche, wir haben immer gewusst, wenn der Typ anfängt gut zu putten, ist er quasi unschlagbar. Und deswegen glaube ich, dass Scottie Scheffler echt die nächsten 5 bis 10 Jahre das Golf dominieren wird.
Man hat das Gefühl, durch seinen verstärkten Bartwuchs ist er noch besser geworden. Also das ist, er sieht ja im Grunde auch älter aus, als er ist. Das ist
Ich finde, er sieht aber cooler aus. Vorher sah er irgendwie aus wie so ein spießiger Amerikaner, ohne das jetzt irgendwie despektierlich zu meinen. Aber jetzt hat er so einen Flair. Ich finde, er sieht jetzt richtig cool aus. Die grüne Hose am Finaltag hat mir gefallen. Scottie Scheffler ist ein cooler Typ. Und ich finde, er nimmt alles total gelassen. Ne? Also auch wie er sich gibt. Das ist, finde ich, auch der Unterschied zwischen ihm und Rory aktuell. Ja, Rory geht in jedes Turnier rein und sagt, ich habe das Gefühl, das könnte die Woche sein, wo ich mal wieder ein Major gewinne. Das ist das wichtigste Turnier für mich und bla bla bla. Und Scotty sagt halt, ich spiele Profi-Golf und das passiert halt, dass da dann auch Zuschauer sind, und wenn ich das Turnier gewinne, ist schön, aber wenn ich es nicht gewinne, dann behandeln mich meine Familie und Freunde am Montag genauso wie als wenn ich das Turnier gewonnen hätte. Von daher ist mir das eigentlich mehr oder weniger relativ egal. Ich meine, der Typ hat 55 Millionen Preisgeld gemacht in 4 Jahren oder in 3 bis 4 Jahren. Dem kann das auch im Endeffekt egal sein, und der spielt halt mit einer Lockerheit, die ihn einfach extrem gut macht.
Wir beide sehen als Männer, wir sehen diese Lockerheit, wir sehen diese Sportlichkeit. Anna, so als Frau, ich meine, es ist ja mal interessant, das zu fragen. Wie findest du so einen Typen wie Scottie Scheffler, oder wer sind so deine Favorites auf der PGA-Tour?
Ich muss sagen, ich finde Rory natürlich toll. Ich finde seinen Schwung halt wirklich wunderschön. Also das muss man wirklich sagen. Ich finde auch cool, dass er halt außerhalb vom Golfen auch irgendwie so eine krasse Persönlichkeit hat und sich auch wirklich in so politische Sachen eben auch einbringt. Ist natürlich wirklich auch schwierig, das dann teilweise mit dem Golfen zu kombinieren. Aber das macht ihn aus und das finde ich halt mega cool. Aber ich kann auch sehen, dass die Gelassenheit von Scheffler halt wirklich das wirklich ausmacht, dass er halt auch echt einfach gut spielt. Also das muss man dann halt auch als Golfer auch eben haben, diese mentale Gelassenheit. Ansonsten geht es nicht bei solchen Turnieren. Also
ich muss noch mal eine Sache ansprechen, weil du das gesagt hast, Julius, mit dem Driven von Matti Schmidt. Da ist mir noch was Schönes aufgefallen. Also Matti Schmidt auf der 12, das sind 326 Yards, par 4, einige Teiche irgendwie. Da hat Tony Finau direkt aufs Green gedrived mit 328 Yards, wurde das angegeben. Und was macht Matti? Der hat das Ding auch aufs Grün gelegt. Allerdings mehr auf dem direkten Weg. Der hat den nicht so unbedingt so reinfaden lassen. Der hat einen leichten Draw drin. Der ist am Anfang des Grüns gelandet. Also der hat das Ding auch gedraft. Also bei Matti muss man schon sagen, obwohl nicht alle drei auf dem Fairway waren, da ist Potenzial da, weil der Junge ist echt verdammt lang. Der ist verdammt lang. Das macht richtig Spaß.
Der ist wirklich lang. Der ist wirklich lang, ja. Wenn der das Fairway trifft, ne? Also wenn der irgendwie so viel Fairways treffen würde wie Adrian Otegi zum Beispiel, gut, das ist auch ein eher kurzer Spieler, aber wenn der so viel Fairways treffen würde, dann hätte Matti wirklich grenzenloses Potenzial, sag ich mal, weil er puttet auch ziemlich gut, muss man auch sagen, ja. Wenn er noch ein bisschen sich in diesem, aus dieser Range 150 bis, ja, 150 bis 120 Meter ans Grün verbessert, dann, ja. Bei Matti ist einiges möglich, glaube ich. Der läuft jetzt wieder heiß. Ne? Ein geteilter 10. Platz in Puerto Rico. Jetzt ein tolles Ergebnis bei seinen ersten Players, muss man ja auch sagen. Es war sein Debüt. Ich glaube, der läuft richtig heiß. Und für wen ich mich übrigens auch gefreut habe, Sepp Straka, ne? Weil der wird am Ende, ich glaube, geteilter 18. Verbessere mich, wenn ich falsch liege. Aber ich glaube, ein, zwei Schläge besser gemacht noch als Matti Schmidt. Und Sepp hat gesagt, auch nächste Woche spielt er nochmal, dann 2 Wochen Pause und dann sind ja auch schon die Masters oder das Masters. Und da freue ich mich auch richtig drauf, bin ich ehrlich.
Ich muss jetzt nochmal eine Sache sagen, was ich vorhin schon angedeutet habe, mit ich hätte da die Hosen voll. mal ehrlich, uns mal ohne Scherz, TPC Sawgrass, dieser Platz, was für ein unmenschlicher Platz. An nahezu jeder Bahn kommt Wasser mit ins Spiel. Ich immer nur Vermeidungsschläge würde ich da machen. Ich würde immer nur denken, Hauptsache nicht zu lang, nicht zu kurz, nicht rechts, links, Achtung, Wasser. Anna, du hast da sicherlich ja ganz andere Erfahrungen. Wie reagierst du, wenn da so viele Wasserhindernisse auf dem Platz sind?
Natürlich macht man sich erstmal ein paar Gedanken. Also ich glaube, das ist egal, wie lange man schon spielt, wie viele Pro-Turniere man schon gespielt hat. Wenn man dann so ein Grün sieht, denkt man sich auch erstmal, oh, da ist ja ganz schön viel Wasser. Aber man muss sich dann halt irgendwie immer wieder zurück in die Erinnerung rufen, okay, ich habe den Schlag jetzt schon so oft gemacht, also was soll da schon schief gehen? Ich mache einfach die gleiche Routine, die ich immer mache und dann läuft es schon irgendwie. Also, dass man da halt wirklich immer die Ruhe behält, wie Scheffler das natürlich auch immer so gut macht, ne? Deswegen ist der Platz für ihn, glaube ich, auch sehr, sehr gut.
Aber apropos Routine, ne? Was mir mittlerweile extrem auf den Sack geht, ist Brian Harman, bin ich ehrlich. Der Typ mit seinen 30 Wiggles, bevor er den Ball schlägt. Man stell dir mal vor, Brian Harman spielt in einem Flight mit Wyndham Clark, wo der Caddy vor jedem Putt mit einem Wedge simuliert, als würde er den selbst putten. Da würden 5 Gruppen auflaufen pro Runde. Stimmt. Ich meine, das ist ja unglaublich.
Ich glaube, die haben sogar mal einen Witz daraus gemacht, wie viele Wiggles er macht. Ich glaube, die haben das sogar mal gezählt.
Ja, es gibt ganz viele Reels bei Instagram, wo in der Zeit irgendwie 200 oder 400 Meter Rennen in der Leichtathletik vorbei sind, bevor Brian Harman dann seinen Probeschwung macht oder seinen Schlag spielt. Also das ist unglaublich.
Der Typ. Aber ich glaube, Julius, du lenkst gerade ein bisschen ab. Erzähl uns doch mal deine Strategie, wenn du über einen Teich spielen musst oder wenn hinter einem grünen Teich ist oder links oder rechts daneben oder wenn vorm Abschlag direkt der Teich ist oder links am Fairway.
Ja, also vorm Abschlag, muss ich ehrlich sein, ne? Früher da im Heimatclub, da wo ich angefangen habe im Golfspielen, Golfclub Buchholz, da ist natürlich direkt an der 1, hast du direkt Wasser. Ne? Also du hast so 10 Meter vom Abschlag Wasser und dann ist das ungefähr 40 Meter lang oder so, das Wasserhindernis. Da habe ich natürlich jeden Ball früher reingebuttert, ist ja klar. Also rein aus psychologischer Sicht, ne? Du weißt eigentlich, wie es geht und hackst da irgendwie so einen richtig schönen Topper ins Wasser. Aber mittlerweile finde ich Wasser vorm Abschlag oder auch bei so ein paar Dreilöchern, ganz oft ja an Green Eagle zum Beispiel, wo du eigentlich an jedem paar Drei nur Wasser hast, überhaupt nicht schlimm. Ich finde dann eher, so an paar Fünfbahnen, wenn du rechts oder links Wasser hast, schlimm, weil du dann oft denkst, okay, auf keinen Fall rechts, ne? Und dann hast du entweder so eine Gegenbewegung und machst so einen richtigen Quickhook links halt ins Rough oder in den Wald. Oder gerade weil du sagst, auf keinen Fall rechts, versuchst du dann extrem entspannt zu schlagen und dann slicest du den bis in die Mitte des Wassers.
Ist das, glaube ich, auch genau das Thema, Anna, wenn man sagt, bitte nicht. Das ist so diese Prophezeiung, wenn man sich im Kopf sagt, bitte nicht in Bunker, bitte nicht ins Wasserhindernis, bitte nicht irgendwie ins Aus, dass es dann das unbewusst der Körper, die Psyche, den Körper so lenkt, dass er genau das macht.
Also man sagt ja auch, also meine Mentaltrainerin sagt das auf jeden Fall, dass das Gehirn nicht kennt. Das bedeutet, wenn man sich sagt, oh, nicht ins Wasser, dann sagt sich das Gehirn eigentlich, oh, ins Wasser. Und dementsprechend macht man das dann auch häufig. Deswegen ist es halt wirklich super schlecht, sich das zu sagen, sondern man muss halt eher dann wirklich auf das Positive dann auch irgendwie hinausgehen und sich das eher in den Kopf rufen, so, oh, ich hau den jetzt an die Fahne oder was auch immer oder das und das will ich machen, anstatt eher die schlechten Sachen zu sehen.
Okay, also schon mal ein guter Hinweis für euch auch, wenn jetzt bald wieder der nächste Monatsteller ansteht. Nicht kennt das Unterbewusstsein nicht, also geht immer nur die positive Richtung. Und wo wir gerade dabei sind, wir haben da noch einen kleinen Hinweis für euch.
Bei Asana ist KI nicht einfach nur ein Tool, sondern ein Teammitglied. Asana AI bietet Ihnen zeitnahe Analytik, koordiniert komplette Workflows und passt sich an Ihre wechselnden Bedürfnisse und Prioritäten an. So können alle Ihre Teams intelligenter und schneller arbeiten. Asana, die führende Plattform für KI-gestütztes Workmanagement. Jetzt kostenlos testen auf asana.com. asana.com.
Dann hätten wir das auch geklärt. Habt ihr noch gerade spontan Tops und Flops aus der vergangenen Woche? Vielleicht auch von den Players, was euch da gerade einfällt, Julius?
Ah, du hast mich wieder auf dem kalten Fuß erwischt. Ich habe tatsächlich noch nicht drüber nachgedacht. Aber mein Top ist sicherlich Matti Schmidt. Ne? Wenn du auch siehst, wie viele Top-Spieler er hinter sich gelassen hat.
Absolut.
Ist natürlich auch wieder einige Top-Spieler am Cut gescheitert. Das hast du natürlich bei Turnieren, die derart gut besetzt sind. Und mir macht das wirklich Hoffnung, weil ich glaube, dass Matti einfach ein sehr guter Spieler ist und auch charakterlich ist er Scotty Scheffler zum Beispiel relativ ähnlich. Matti ist relativ ruhig, der kann seine Emotionen sehr gut kontrollieren, der macht sich nicht zu viel Gedanken, der ist relativ entspannt. Und deswegen ist Matti mein Top der Woche. Mein Flop. Gute Frage. Nee, ich habe keinen Flop diese Woche. Ich habe keinen Flop. Doch, mein Flop ist, dass ich schon seit Wochen nicht mehr auf dem Golfplatz war. Ich war hier in Stuttgart tatsächlich jetzt einmal auf so einer reinen Range, so ein bisschen wie Topgolf, kann man sich das vorstellen. Das war sehr witzig. Die Range war allerdings sehr, sehr kurz. Also, ich weiß nicht, ob das überhaupt erlaubt war, dann längeres Eisen oder ein Holz zu hauen, weil das habe ich jedes Mal über den Zaun gehauen. Und ich war mit einem Kumpel da, der hat Handicap -2, der hat natürlich gefühlt seinen Eisen 9 hinten schon über den Zaun gehauen. Aber ja, mein Flop ist, ich war zu lange nicht mehr richtig auf dem Golfplatz.
Also mein Top, würde ich sagen, ist der Pitch-In von Scotty Scheffler an der 4. Ja, der war richtig top.
Sensationell.
Und mein Flop ist halt, würde ich sagen, der Putt am letzten Loch, der dann eben gegangen ist, der ausgelippt ist. Das war halt wirklich bitter.
Gott, man darf nicht vergessen, er ist immer noch Zweiter geworden, Wyndham Clark. Also so ganz so dramatisch. Ne? Ich meine, ich finde, top darf man nicht vergessen. Bernhard Langer macht gute Entwicklung nach seiner Verletzung. Inzwischen geht er schon auf Krücken. Also der Mann ist eisern dabei. Das finde ich immer wieder sensationell, mit welchem Willen, mit welcher Begeisterung der für Golf noch am Start ist und auch die Verletzung auskuriert. Flop habe ich wieder mal erlebt, die ganze Zeit mein Chippen. Also mein Chippen, es ist einfach, meine Herren, du. Ich war jetzt mit den Jungs, waren wir gerade auf Golfreise, Golf in the Sun, wie wir es immer machen, und das mit dem Chippen. Die Jungs freuen sich immer schon drauf. Also da werden auch Wetten abgeschlossen, wenn ich vor dem Grün stehe, noch so 5-6 Meter vom Grün und chippen muss, also nicht schon putten kann, dann gibt es Wetten, dass der übers Grün geht.
Aber, also, ach so, du bist in einem konstant am Toppen, ne? Oder hast du auch mal so einen Fetten? Oder hast du immer den Topper übers Grün?
Nee, ich sage euch mal ganz ehrlich was. Ich weiß, ich kenne die Technik und jeder will mir ja was sagen. Ich kenne wirklich die Technik. Ich kenne das schon sehr lange. Das Thema ist im Kopf. Ich kriege das nicht hin. Ich muss da was umlöten oder so. Keine Ahnung, aber beim Probeschwung ist alles wunderbar und beim richtigen Schwung hole ich halt nur kürzer aus und zack, mach die rechte Hand nochmal richtig Gas. Ich krieg's nicht weg.
Anna, du als Projekte, hallo, hast du einen Tipp? Das ist nämlich das, was ich gerne mache bei meinem kurzen Spiel. Ich ziehe meinen Schläger immer super gerne. Das sieht dann so aus, dass mein Griff halt immer vor dem Ball ist und das ist nicht so gut, weil dann entstehen nämlich richtig fette oder richtig dünne. Immer schön mit der Wedge-Kante sozusagen den Ball schön hoch spielen und ja, das Gras leicht streifen, sage ich mir das mal.
Genau. Also mit dem Bounce des Wedges arbeiten und dadurch darauf vertrauen, dass der Bounce den Schläger schon nicht eindringen lässt, sozusagen in den Untergrund, sondern ein bisschen abprallt und leicht übers Gras geht. Okay. Mhm. Hat mein Freund Aal ja doch recht. Das muss ich sagen. Hat er doch recht. Ha, schade. Übrigens, Thema Golfreisen. März ist ja Zeit für Golfreisen, Zeit für Trainingslager der Mannschaften, Zeit für Gruppen, die Spaß in der Sonne haben wollen, wenn bei uns noch dicke Pullover und auf Wintergrüns angesagt sind. Wohin zieht es euch?
Mich dieses Jahr leider gar nicht zieht es irgendwo hin, aber ich würde natürlich gern. Also ich habe schon an so vielen schönen Orten auf der Welt gegolft, bin ganz ehrlich, ich habe an so viel mehr Plätzen auf der Welt gespielt als in Deutschland und ob bei einer Fernreise wie in Südafrika oder in Kenia oder auch in Spanien, es gibt so tolle Golfplätze auf der Welt und ich wäre sehr, sehr gerne gerade da und würde das Wetter genießen und das Golfspielen genießen. Ich finde, das ist auch mal so, Golf spielen im Urlaub hat nochmal so ein anderes Flair, weil ich finde, da geht es noch weniger um das Golf. Weißt du, zu Hause hast du dann immer noch so einen gewissen Ehrgeiz bei so einer Spaßrunde, wo du dir denkst, okay, heute, ich will den und den Score machen oder regst dich dann auf bei einem Doppelbogey. Im Urlaub ist mir das immer relativ egal, weil da genieße ich irgendwie den Platz und rechne schon damit, dass ich, weil ich den Platz auch nicht kenne, hier mal links hacke, da mal rechts. Und deswegen, ich finde, Golf im Urlaub ist was ganz Besonderes und ich beneide alle, die gerade die Chance haben,
da gebe ich dir auf jeden Fall
Golf spielen zu gehen.
Anna, zieht es euch Stolperheide?
Berlin-Stolperheide? Nee, leider nicht, aber ich bin zum Glück Ende April in Südfrankreich unterwegs. Da freue ich mich schon drauf, da wird es auch warm. dementsprechend, ich finde, das Golfen macht natürlich auch immer ein bisschen mehr Spaß, wenn die Sonne scheint und wenn es schön warm ist und man nicht so in 50 Lagen versucht, da seinen Golfschlag irgendwie auszuführen und es gar nicht klappt, so gefühlt. Dementsprechend freue ich mich da wirklich drauf.
Ich finde es ja wichtig, so ein Resort zu haben. Also wenn man mit so einer Gruppe vielleicht unterwegs ist, finde es ja wichtig, ein Resort zu haben, wo möglichst schon Platz direkt dran ist. Und von da aus kann man dann noch so andere Plätze der Gegend erkunden. Ich muss nicht jeden Tag einen neuen spielen. Gerne auch mal 2-3 Mal den gleichen Platz, weil man den ja dann auch immer wieder neu anspricht oder neu anspielt. Aber was natürlich auch wichtig ist, also das kann ich zumindest von unserer Truppe sagen, so das Seitenprogramm. Was ist da eigentlich los, wenn man das Golfspielen hinter sich hat? Also da möchte ich an dieser Stelle einfach mal empfehlen, Marrakesch hat hervorragende Golfplätze. Macht wirklich Spaß, aber das Nachtleben toppt das nochmal obendrauf. Also kennt man ja auch als Heimat oder als Destination für viele Künstlerinnen und Künstler, auch aus Frankreich ganz besonders. Also
ich wollte gerade sagen, also kulturell, kulinarisch, Marrakesch ja auch eine echte Perle, oder?
Absolut, absolut. Was man da alles erleben kann. Tolle Menschen da auch, tolle Restaurants, Restaurants mit DJs. Aber das führt uns jetzt zu weit. Ich möchte eine Sache, ich noch mal ganz kurz zum Schluss drüber sprechen. Es gibt ja immer wieder einen oder eine bei so einer Reise, der holt sich einen Sonnenstich, weil er oder sie die Mütze vergessen hat oder endlich mal wieder braun werden will. Ne? So ein Kandidat bin ich ja gerne. Was sind eigentlich, ich bin gar nicht so ein Kopf, so ein Kappen- oder Huttyp. Was sind eure Lieblingskopfbedeckungen?
Also ich ziehe mal eine normale, volle Kappe an. Einfach genau aus den Gründen, dass ich keinen Sonnenstich haben möchte und ich generell eher so der blasse Typ bin und bei mir schon mal schnell ein Sonnenbrand passiert.
Ja, ich bin auch so ein verkappter Scheinengländer von dem Hauttyp her, deswegen ich ziehe auch immer auch gerne Kappe auf. Ich finde auch diese Bucketheads geil, ne? Also die ja relativ, aber die stehen mir einfach nicht. Die sieht so scheiße aus, wenn ich so, diese Hüte aufhabe. Weißt du, ihr wisst, welche ich meine, ne? Diese Anglerhüte ungefähr von der Optik stehen mir nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir diese Halbdinger stehen, die nur mit dem Schirm, so wie sie Bernhard Langer trägt. Deswegen, ja, bei mir bleibt es dann auch tatsächlich die klassische Kappe. Wobei, vielleicht versuche ich nochmal einen dieser ganz großen Hüte, so, weißt du, so wie ihn Joel Damon trägt. Die sehen auch geil aus, ja.
Das sieht natürlich, also das ist ja wirklich, da ist ja im Grunde die Schulter, wenn man nackt spielen würde, ist die Schulter ja auch beschattet von diesem Joel Damon-Hut. Also der ist wirklich hart. Bernhard Lange hat immer diese Sunvisor getragen, ne? Finde ich, oder trägt er immer noch. Die finde ich eigentlich auch ganz cool. Habe aber das Gefühl, dann hast du im Gesicht keine Sonne zwar, aber oben auf dem Schädel, da haut es natürlich richtig drauf und da hast du doch einen Sonnenstich. Was ich für mich entdeckt habe, das sind ich weiß nicht, ob du das meintest, Julius, das sind diese Bucket Pocket Hats. Was ist so eine Art Mütze ist das, mit einer schmalen Krempe drumherum, rundherum. Das ist okay. Cool. Sieht so ein bisschen aus wie ein Tourist, aber ist gut.
Gar nicht, was du meinst, ehrlicherweise. Aber du musst es mir dann gleich mal zeigen, bei WhatsApp schicken oder so. Klingt spannend. Du bist ja auch so ein modischer Filou. Von daher...
Hallo? Ja. Hallo? Was ist das denn? Modischer Filou. Ihr Lieben, gleich das
Grün Ende. Und saftig, euer Golf-Podcast.
Ja, wenn ihr Fragen habt, auch gerne an Anna Diedrichs, unserem neuen Teammitglied, dann schreiben an hallo@golfenstyle.de. hallo@golfenstyle.de. Wir arbeiten immer noch kräftig, sind tatsächlich schon in den letzten Zügen für das neue Magazin. Golf and Style wird dann bald bei euch im Club auch ausliegen. Grün und saftig, unser Podcast. Bitte liken, ne? Oder abonnieren. Freuen wir uns drüber, logischerweise. Und ich möchte nur noch jetzt schon mal androhen. Ich werde dieses Jahr relativ fit sein, weil ich spiele inzwischen wieder ohne Schmerzen im Rücken. Ja, weil ich verlagere mein Gewicht nach links. Das ist schon mal, ich versuche es zumindest. Das ist schon mal ein Geheimtipp.
Das klingt schon mal richtig. Ja.
Ne? Dass man nicht alles unten ins ISG reinknallt, sondern dass man auch da wieder vorne rauskommt. Und wie geht's euch in den nächsten Wochen, in den nächsten Tagen? Was macht ihr? Was habt ihr vor, Julius?
Ja, ich habe tatsächlich 2 Tage frei unter der Woche und werde mal schauen, ob ich zum Golfspielen mal wieder komme. Es gibt hier um Stuttgart, also direkt, ja nicht wirklich... einen Platz, aber es gibt sehr, sehr viele schöne Golfplätze in der Umgebung. Und,
Stuttgart.
Ja, genau, zum Beispiel. Ich werde mir unter der Woche, glaube ich, mal ein Auto schnappen und mal wieder eine Runde Golf spielen gehen, weil es juckt mir gewaltig in den Fingern.
Anna?
Ja, also ich bereite mich natürlich auf mein erstes Turnier im April vor. Dementsprechend spiele ich relativ viel Golf. Und ja, genau, hoffe ich natürlich dann auch, dass das Wetter ein bisschen mitspielt, dass es nicht nur regnet und vielleicht auch mal die Sonne ein bisschen scheint in den nächsten Tagen.
Wie schön es doch ist, dass du einen Job angetreten hast, bei dem Golfspielen quasi zur Arbeitszeit gehört. Also insofern ist das doch ganz hervorragend. Dankeschön, Anna, nochmal herzlich willkommen im Team. Wir wünschen euch gute Zeit, viele Birdies. Habt Spaß auf der Wiese und denkt dran, wir wollen mehr werden.
Ciao. Ciao.
Hallo, wir sind Julia Becker und Chris Sommer vom Podcast Drinnies. Hunde sind ja eher keine Drinnies, die wollen mehrfach täglich raus und mit anderen spielen. muss jeder selber wissen. Wer so viel unterwegs ist, sollte allerdings auch gut versichert sein. Die Tierkrankenversicherung von Petolo bietet euren Hunden und Katzen Vollschutz, das heißt OP und Krankenschutz.
Mit dem Gutscheincode Trinis sichert ihr euch einen kostenfreien Probemonat, mit dem ihr einen Monat lang alle Petolo-Services nutzen sowie eine Videosprechstunde bei Dr. Fressnapf unverbindlich und kostenfrei testen könnt. Alle Infos dazu findet ihr auf petolo.de/trinis.